Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Volker, heute war wieder so ein Tag. Ich war schon wieder deutlich vor dem Wecker wach, weil ich mich so heute auf den Gast gefreut habe. Also einen ganz besonderen Gast dürfen wir heute begrüßen. Ich glaube, das ist mit Abstand der berühmteste Schäfer, der nicht nur im Eichsfeld bekannt ist, sondern auch weit drüber hinaus. Man kennt ihn in ganz Deutschland. Wir begrüßen heute ganz recht herzlich unseren Freund Ernst Siebert. Lieber Ernst, schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich unwahrscheinlich, an solch einer Veranstaltung teilzunehmen.
Ja, Ernst, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Kemenate. Und es ist nicht nur der berühmteste Schäfer, sondern ich glaube, im Moment hältst du auch den Rekord im Alter. Wir werden noch hören, wie alt du bist.
Ja, lieber Ernst, wir fangen immer quasi mit der Geburt unseres Gastes an, weil uns der Mensch ja interessiert und seine Geschichten. Wo ging's mit dem kleinen Ernst los? Und wie ging's los? Wann ging's los?
Am 27.05.38 bin ich geboren, sollte aber eigentlich ursprünglich Adelbert heißen. Und weil 8 Wochen, bevor ich geboren bin, ein Ernst Siebert am Blinddarmplatz gestorben ist, war 33 Jahre, das sollte auch mein Bad werden. Und da haben sie auch, taufen wir den Neuankömmling wieder auf Ernst, weil das früher so war, dass in manchen Familien gewisse Vornamen immer wieder benutzt wurden. Das war auch irgendwie ein Stück Familientradition. Und so bin ich zu dem Namen Ernst Siebert gekommen.
Und wie war deine Kindheit? Wo wurdest du geboren?
In Gernrode. Und zwar gab es in der Zeit keinen Kindergarten. Mhm. Und als ich mich besinnen kann, mein Opa, Oma waren noch gängig, eine unverheiratete Tante im Hause. Und ich konnte laufen, wo ich wollte. Aber ich konnte nicht einfach Hochdeutsch, weil ich das nie gelernt hätte. Und konnte im Dorf rumsausen und war zum Abendbrot wieder da. Hatte die große Freiheit. Und dann war der erste Schultag, das war für mich wie die Buße. Da hat meine Mutter mich hingebracht und hatte so eine kleine Tüte. Mit 44 bin ich in die Schule gekommen. War ja noch Krieg. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, ich habe die Bonbons nicht angeguckt. Jetzt muss ich wohl 8 Jahre lang jeden Tag in die Schule. Nur so ein Trost, wenn man die Freiheit gab. Wie ein Hammerschlag. Und ein Enkel von uns, und der hat als Kind mal gesagt, Opa, du hat's gut. Du musstest nicht in Kinder.
Du hast aber noch Geschwister gehabt, oder?
Eine Schwester, 2 Jahre jünger, ja. Mhm. Christel, ja. Mit der habe ich immer guten Kontakt, bis heute auch noch. Er wohnt in der Mühle in Gernrode. Und von Rolf Behrendt, der Frau, und mein Schwager sind Geschwister. Und dadurch sind wir seit 65 Jahren schon immer
eng verbandelt.
Eng verbandelt, ja. Nur vorbei.
Da ist ja sozusagen Mario Behrendt dein Schwiegerneffe.
Nicht blutsverwandt, aber wir haben viele junge Familienkreise geführt und da waren die immer dabei. Die Gemeinschaft ist immer gepflegt worden.
Sehr schön.
Mhm. Ja. Aber du hast die 8 Jahre ganz gut bewerkstelligt in der Schule oder hast du dich mit der Schule gezankt? Oder?
Meine Stärke war Mathematik, meine Schwäche war Grammatik, weil ich ja zu Hause und auch unter Mitschülern immer Blatt gesprochen habe. 2 Jahrgänge nach mir, meine Schwester, da gab es einen Kindergarten. Im Kindergarten wurde Hochdeutsch gesprochen und die Jahrgänge bis heute sprechen untereinander Hochdeutsch. Mhm. Und bei uns haben die Lehrer in allen Klassen versucht, dass wir auch in der Pause Hochdeutsch sprechen, haben es nie können durchsetzen. Es war damals noch so ein Wandel der Zeit und jetzt kann man sagen, dass nur noch alte Leute ein bisschen Hochdeutsch sprechen, das ist Geschichte. Es gibt für viele Sachen, die ich in der Hand habe, auch keine Vokabel mehr, wie man das benennen könnte. Mhm. Die Gegenstände, die ich sonst in der Hand hatte, sind nicht mehr Mode. Pferde, Geschirr, Stangen, Gel, alles ist ein ganz anderer, ein Wandel der Zeit. 300 Jahre vorher hat es nicht so einen Wandel der Zeit gegeben, wie ich ihn erlebt habe, aber zum Besseren.
Ja, sag mal auf Hochdeutsch hinkuzen, was das bedeutet. Ja. Wir kennen das, oder?
Ja, hinhocken.
Hinhocken,
oder?
Ja.
Oder das ist so ein Schingeleich.
Schingeleich. Ich glaube, da gibt es keine Übersetzung ins Hochdeutsch. Das weiß ein Eichsfelder zu einzuschätzen, wenn jemand sagt, so ein oles Schingeleich. Ja. Und nach 8 Jahren Schule ging es in die Ausbildung.
Ja, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Mein Wunsch war, an und für sich Schäfer zu werden, weil ich immer einzigster Sohn war, sollte und wollte ich Bauer werden. Und dann, wenn ich was anderes gewollt hätte, es war damals sozialistische Berufslenkung. Alle, die von einem Vollerwerbslandwirt abstammten, mussten in der Landwirtschaft bleiben.
Aber es hätte diesen Ausbildungsberuf gegeben seinerzeit, den Schäfer?
Es durfte mich in der ganzen DDR kein volkseigener Betrieb einstellen.
Aha.
Meine Schwester auch nicht. Das haben sie ein paar Jahre durchgehalten.
Damals, du musstest Landwirt werden?
Ich musste einen landwirtschaftlichen Beruf. Mhm. Und in der Zeitung stand, wir haben die Diktatur des Proletariats. Infolgedessen müssen die Bauern selber für die Ernährung der Bevölkerung sorgen und die Mehrheit der Bevölkerung stand dahinter. Das kann doch nicht sein, dass die nicht mehr ins Feld gehen wollen. Und die ganze Feldflur wurde mit Muskelkraft gedreht. Das heißt, ich bin in Germerode aufgewachsen. In Germerode gab es 22 Pferdegespanne und über 80 Kuhgespanne.
Mhm.
Und es war alles Muskelkraft, also transportieren, flügen, eng bestellen, war alles Muskelkraft. Und Kartoffeln auflesen musste jede Kartoffel einzeln angefasst werden. Die Landwirtschaft wie jetzt hat es damals nicht gegeben.
Hm. Und wie lange ist man da zum Bauern, zum Landwirt ausgebildet worden?
2 Jahre in der Zeit.
Mhm.
Ich hatte 2 Jahre Lehrzeit und konnte dann nach 3 Jahren, die meisten stand aber schon am Himmel, 1952 haben sie die ersten Agrargenossenschaften LBG gegründet und die Neubauern, die 1945, 1946 ein Stück Land gekriegt haben, den haben sie es 1952 schon wieder weggenommen, nach 6 Jahren.
Mhm.
Und da war in den Orten, wo man ein Gut bestanden hat, viel eher die LBG und was leistungsfähige Betriebe waren, die haben sich gewehrt, in eine LBG zu gehen.
Mhm.
Und damals gab es ja Typ 1 und 2 und 3. Typ 1 konnte jeder sein Grünland behalten und seine Tiere, musste aber tierisches Soll bringen.
Mhm.
Wir hatten 80 Monat, auf die 80 Monat 30 Zentner Schweinefleisch, 10.000 Liter Milch pro Jahr liefern. Und damit die Milch auch zu 85 Gesetz, man hatte Gesetze damals, nur 85%, also was über 85% der Milch, die gemolken wird, wurde ja jeden Monat einmal Milchkontrolle gemacht, war abzuführen. Abschöpfgrad nannte man das damals. Und da musste der Milchkontrolleur abends und morgens beim Melken dabei stehen. Aber wenn man den gut kannte, da hat er gesagt, wie viele gibt's denn ab? Ja, da schreibe ich so und so viele auf. Da hat sich auch wieder die persönliche Not durchgesetzt. Ohne dem ging das einfach nicht.
Ernst, wir haben ja sehr viele junge Zuhörer hier.
Ja.
Und jetzt hast du ja den Begriff, wir hatten 65 Morgenland geprägt. Erklär uns doch mal bitte, was ist ein Morgen?
Ein Morgenland sind 25 A, 2500 Quadratmeter und ein Hektar 10.000 Quadratmeter. Und damals haben wir mit dem Gewicht noch mit Zentner gerechnet und dann auch mit Dezitonnen. Und jetzt wird auch nur mit Hektar gerechnet, weil das die größere Bezeichnung ist, die durchgeführt wurde.
Also 4 Morgen sind 1 Hektar?
4 Morgen sind 1 Hektar. Mhm. Und in Bayern ist wieder in 28 Jahren 1 Hektar. Ein Morgen, also das war von Bundesland zu Bundesland verschieden.
Also das wird jetzt den einen oder anderen schon wieder überfordern.
Aber wir können zusammenfassen, wenn jemand sagt, ich habe den ganzen Morgen gemäht, das ist nicht unbedingt eine Zeitangabe, sondern auch eine Flächenangabe. Das haben wir auf jeden Fall schon mal klären können heute.
Ja, das Mähen mit der Sense war ein Können, was fast jeder beherrscht hat und jetzt gar keiner mehr. Das hat eben die Zeit so mit sich gebracht, so kann man das nur sehen.
Ja.
Ich habe am Morgen einen Morgen gemäht.
Genau.
Ja. Nur mal eine Orientierung, weil wir gerade auf das Wort Morgen gekommen sind. Mein Opa in Hausen, die hatten 2 Hektar Land. Mein Opa war Rangiermeister bei der Bahn. Meine Oma hat die 2 Hektar Land bewirtschaftet. Und damals gab es Leute, die als Mäher in der Ernte gab. Es gab keine Gras mehr und keine Binde mehr. Da war die Norm, 2 Mäuen pro Mäher pro Tag zu mähen. Das kriegen sie heute mit der Muttersense noch nicht hin.
Mhm.
Dazu brauchte man aber auch Muskeln. Und die Ernährung war damals eine andere wie jetzt.
Mhm.
Das heißt, wenn geschlachtet wurde, dann war der Speck höher bewertet wie Muskelfleisch.
Mhm.
Wenn der Schwein auf der Leiter hing, dann hieß es als erstes, wie hoch ist denn der Speck? Weil ein Kilo Speck mehr Kalorien hat und demzufolge mehr Leistung braucht. Ich habe noch meinen Opa in Hausen erlebt. Der hat, wenn er zum Mähen ging, die Wiese gemäht, eine Brotscheibe und eine Scheibe Speck drauf. Sonst hätte er die Kraft nicht gehabt, das durchzustehen. Nur würde sich ein Durchschnittsbürger heute so ernährt, dann könnte er eigentlich auch nicht mehr drauf.
Ich kenne nur den Spruch, und wenn das Schwein am Haken hängt, wird der Erste eingeschenkt.
Das war so.
Und du kamst ja dann irgendwie zu dem Beruf des Schäfers. Oder wie ist das entstanden?
Ganz früh in meiner Jugend. Und zwar war mein Vater im Kriege. Und 1945 sind wir von Amerikanern erobert worden. Und die Amerikaner haben damals vermutet, dass noch Widerstand im Harz gibt. Wir hatten 3 Hektar Weide und da war eine amerikanische Einheit, die haben sich da eingegraben, Kanonen aufgebaut, aber wir hatten nichts zu fressen mehr im Frühjahr und ich musste allein unsere Schafe hüten, 50 Schafe, und war auf Deutsch gesagt, Schule war 1945 von März, April gar nicht, war ein halbes Jahr keine Schule. Und da habe ich da schon Schafe gehütet auf der Fläche, wo die Amerikaner, ungefähr 40 Amerikaner, und meine Mutter hat sich da schon Sorgen gemacht, das Kind alleine hätte. Ein Erwachsener durfte die Weide nicht betreten. Meine Mutter wollte mal, die durfte nicht mehr wie 50 Meter rankommen. Und die hat mir dann, weil ich da jeden Tag mit dem Schafen war, ein paar Eier mitgegeben, damit dem Jungen nichts passiert. Und ich durfte bei denen mit ins Zelt rein, habe mal wieder ein Stück Schokolade gekriegt. Und da habe ich das erste Mal einen Menschen dunkler Hautfarbe gesehen. Fernsehen gab es nicht. Und das sind so Erkenntnisse, kleine Erinnerungen von damals. Ich bin mit dem Vieh groß geworden. Das heißt, Spielsachen hatte ich fast überhaupt nicht. Und kleine Wege laufen, das war Kinderarbeit. Die Milchkannen von der Milchbank holen, das war Kind. Es gab gewisse Arbeiten, das waren von vornherein Wege laufen, da gehen wir da hin. Das war Kinderarbeit. Und folgedessen habe ich das gern gemacht. Wenn ich gehütet hatte, war ich draußen. Ich habe die Freiheit genossen. Ich habe meinen Beruf gern gemacht. Das muss man ehrlich sehen. So ist das gekommen, also von klein auf mit dem Viehzeug.
Und dann war der Traum, das war jetzt nicht nur ein Berufswunsch, das war ein Traum, irgendwann auch Schäfer zu werden.
Das war ein Traum, ja. Und zwar habe ich nie zu den Stärksten gehört. Immer, ich habe jetzt noch mein Schulentlassungsgewicht, haben manche schon nicht mehr mit 85.
Ja, ich bin weit drüber.
Ich auch.
Wir hatten damals 3 schwere Pferde. Und bei den Pferden, die ging es morgens um 7 raus und sommertags abends um 7 rein. Und wenn man die den ganzen Tag an der Leine hat, das ist ein schwerer Beruf. Folgedessen, wenn ich im Spätherbst unser eigenes Schaf hüten durfte, war das ganz was Leichtes. Auch körperlich, das hat mir Spaß gemacht. Und die Schafe widersprechen einen nie.
Das stimmt. Die gucken einen nur doof an manchmal.
Ja, dem kann man aber überlegen.
Mit wie vielen Jahren hast du dann gewechselt vom Landwirt zum Schäfer?
Ich bin Landwirt geworden und habe nach 2 Jahren meine Fahrerweiterprüfung gemacht. Und die LPG hing am Himmel, dass wir da mal loswerden könnten. Oder wir hatten, mein Vater hatte Angst, umgesiedelt zu werden, weil sie der Aktion Ungeziefer durchgezogen wurde. Und meine Oma lebte damals noch. Und die hat gesagt, Junge, lerne was. Nur was du im Kopf hast, können sie nicht nehmen. Alles andere können sie ja nehmen. Und das habe ich auch gemacht. Und habe in der Berufsschule mich angestrengt, obwohl wir da schon den Sozialismus als gut empfinden mussten, uns zu äußern mussten. Es war eben so. Und bin ich auf Meisterschule gegangen. Ich bin ein, das war eine Abendschule, 2 Jahre Abendschule, abends von 6 bis 11, das erste Jahr in Bayern. Da heißt Kreis Heiligenstadt war das, und Kreis Worbis waren wir, und Bayern liegt auf der Mitte. Und alle Mitschüler waren damals älter, ich war der Jüngste, aber dadurch habe ich auch was gelernt. Und jedes Mal, wenn wir heute hergefahren sind, und ich da in der Schule, habe ich meinen Schwiegersohn, der hat mich heute hergefahren, der Schwiegersohn ist schon wieder Rentner. Und da bin ich schon ein Winter auf Schule gegangen, abends von 6 bis 11. Hab da aber auch Erfahrungswerte gesammelt. Und 1960 musste man, 59 habe ich meine Masterprüfung gemacht, für die sozialistische Entwicklung noch nicht geeignet in der Beurteilung. Aber wir waren nur zwei Leute, die noch nicht in der LPG waren. Und alle anderen waren schon LPG-Mitglieder. Und wir haben für die gleiche Zensur immer mehr müssen lernen. Es war eben so, aber ich wollte Meister werden und ich bin's geworden.
Ich will mich mal so ein bisschen als Übersetzer hier etablieren heute. Die Aktion Ungeziefer, Ernst, das war ja was ganz, ganz Wildes. Dort wurden ungeliebte Leute, die hier im Grenzgebiet gelebt haben, dann einfach über Nacht genommen, das ganze Hab und Gut auf den LKW gepackt und ab irgendwo.
Binnen zwei Stunden mussten die weg sein und durften bis 1989 den Kreis nicht wieder betreten. Und denen ist nie ein Prozess gemacht worden.
Ist ja schon mehr als zynisch, das auch als Aktion Ungeziefer zu bezeichnen.
Es gab noch eine zweite Kornblume, ne?
Ja, das war zwei Jahre später. Aber die Aktion Ungeziefer, da wären an der gesamtinnerdeutschen Grenze 12.000 vorwiegend Bauern umgesiedelt worden.
Mhm.
Und häufig waren das die Bauern, die den günstigsten Betrieb hatten. Und das wurde häufig LPG-Hauptgelände dann. Die wurden, kamen Treuhändler drauf und wenn schon eine LPG existierte, mussten die dann das Vieh mitnehmen. Aber sie durften den Kreis nicht wieder betreten.
Unglaublich.
Ja, das sind also auch Zeitzeugnisse, die wir hier jetzt also auch erfahren.
Ja.
Und das muss man auch weitergeben. Das muss man auch wachhalten in den Köpfen, dass es sowas mal gab. Es gab nicht nur den tollen Sozialismus.
Ja.
Beim besten Willen.
Wir waren Leibeigene.
Ja. Ja.
Wir waren, ohne dass denjenigen ein Prozent, nur das Dorf Bremen, auch im Eichsfeldkreis, da sind vier Bauern umgesiedelt worden. Bei Bremen, Duderstadt, Nala, Edigrenze, richtig dichte war, haben die da schon mal ein Schwein nach drüben gebracht und von drüben das und jenes. Also sie standen wirtschaftlich besser da. Und wenn ein paar Bauern wirtschaftlich besser dastehen, gibt das auch Neid und da habe nichts von. Und da war ein gewisser Neid im Dorf und kein Bürger des Dorfes konnte sich erlauben, da zu sagen, der hat ja nichts ausgefressen, nicht. Es war, wir waren Leibeigene und wir haben auch, weil wir zufällig ein Hektar Land mehr hatten als der nächstgrößere Betrieb in Gerone, wurden wir beneidet um Sachen, die wir gar nicht hatten. Und wir standen auf einer Liste für Umsiedlung und haben einen Tipp gekriegt von einem Parteimann, der nicht innerlich unserer Meinung war, hat meinem Vater gesagt, Otto, wenn du nicht sofort in die LPG gehst, bei in Gernrode schon ein Jahr eher eine LPG existierte. Wir sind, da sind wir sofort reingegangen, nur um wohnen zu bleiben. Ich hatte aber vorgesorgt, weil das ein paar Jahre am Himmel hing mit der Zwangsumkehr. Ich hatte alle Wertpapiere in einer Milchkanne und alles, wo Finanzen drin war. Und auch einiges an DDR-Geld in der Milchkanne, Gummidecke drin. Und das in der Scheune, in der Erde eingegraben, wenn die Scheune abbrennt oder wir umgesiedelt wurden, hätte ich immer noch, die kann sein, dass die Milch kann ich jetzt noch drin ist, obwohl mir das Gelände, dass man das Gelände schon 30 Jahren verkauft hat.
Kann der Nachbesitzer ja, wenn er das hört, nochmal
entspannen. Das habe ich dem auch gesagt. Da ist eine Milchkanne vergraben und da hatten wir unsere Wertsachen drauf. Und das war von der Wipper her, wir waren Wipper. Also wenn sie es umgesiedelt hätte, bei Nacht hätte, wäre ich schon an 1.000 Euro nicht DDR-Mark drin. Das hätte ich dann schon gekriegt.
Und der Nachfolger hat da schon mal umgegraben alles, oder?
Das ist jetzt noch Scheune und das war in der Scheune.
Ja.
Das war. Aber insofern musste man sich gefasst machen. Und meine Oma hatte recht, nur was du im Kopf hast, können sie dir nicht nehmen.
Genau. Jetzt haben wir ein bisschen was übersprungen. Du hast gesagt, du bist ausgebildet worden und so weiter und so fort. Du bist aber nicht ledig geblieben. Nein, du hast ja gefräht.
Ja, aber ich habe von klein auf immer langfristig gedacht. Ich wollte nicht mit 14, bin gerne zum Tanzen gegangen, viel zum Tanzen gegangen. Aber nur so weit, wie die Füße einen tragen. Es war so, wir sind von Gernrode bis Berndrode, Kirchhof, das war Jagdgebiet, haben wir damals gesagt. Wir haben einen guten Freundeskreis gehabt. Mal die Richtung. Aber ich wollte kein festes Verhältnis haben vor 20 Jahren. Das haben wir ja durchgehalten. Und mein, damals war uns unter Kumpel abgesprochen, ein schönes Mädchen, was mal zum Heiraten wäre, sind wir nicht hingegangen. Das muss man auf der Weide.
Da merkt man den Landwirt.
Ja.
Ja, es war doch so, das ist die wichtigste Lebensentscheidung, wenn man da daneben packt, muss man das Echo verloren. Und manche hübsche Mädchen, was auf der Weide standen, an der weggefischt, weg waren sie.
Aber eine ist übrig geblieben für dich.
Die stand aber mit Name damals auch nicht fest. Und meine Oma hat mich gestärkt. Wenn ich zum Tanzen gehe, Junge, morgen musst du schwer arbeiten, da kannst du nicht fort, hat meine Mutter gesagt. Und meine Oma hat gesagt, geh du nur zum Tanzen, das wirst du ganz alleine. Und die Oma hat recht gehabt.
Mhm.
Und das war, hat sich so zugetan bis zum Tode meiner Oma. Die hatte 14 Tage vor dem Tode einen Oberschenkelhalsbruch und 91 hatte 12 Kinder geboren im Leben, 9 großgekriegt. Das war für frühere Bauernsfrauen schon viel. Manche Familien sind 2/3 gestorben.
Mhm.
Und die Nacht, wo sie gestorben ist, schon, die hat 2 bis 3 Tage nicht mehr gegessen nicht, und hatte nur zeitweise nichte Gedanken. Und sonst war sie eben schwach. Und die Nacht, wo sie gestorben ist, da hat schon 2 Tage hat mein Vater und der Onkel gewacht nachts. Sie ist nicht mehr alt, die ganze Nacht ist genacht worden, weil man sah, hat aber keine Schmerzen, aber es ging eben zu Neige. Und, oh, die Oma sterbt, du kannst doch nicht zum Tanzen gegeben, wann die Oma sterbt.
Hoho.
Und die Oma hatte mir mehrmals gesagt, wenn es wein, brauchst du nicht zu tun. Während ich das Drogen abgeschafft bin, das ist mein Theater, wenn ich geturnt habe, nicht gut. Also ich hatte die Genehmigung, brachte und geck du, oh, und den Arm sollte ich nicht los. Ich sage, spreche mit Oma und sage, Oma, ich will zum Tanzen. Geck du mein los. Ich wollte mit starren.
Das muss man übersetzen, das muss man übersetzen. Heiko, du übersetzt.
Also geh mal ruhig zum Tanzen, ich warte mit dem Sterben. Ja.
Ja. Und ich bin von Bernd Rode die Nacht um 1 heimgekommen und um 4 Uhr die Nacht hat mich mein Vater geweckt, jetzt ist Oma gestorben. Sie ist die Nacht noch gestorben. Aber ich habe sie in besserer Erinnerung, wenn sie sagt, Junge, Junge, du Schlummer.
Ja, ja, ja. Und wann und wo hat sich das dann ergeben, dass du gesagt hast, so jetzt ist die richtige Zeit und da hinten steht das richtige
Erst
Wedel?
Erst nachdem meine Freunde alle an der Leine gingen. Dann war ich der Letzte. Da musste ich mich schon umgucken. Und da hat ein Freund geheiratet, der von meiner Frau, die Freundin, die waren innerlich gar nicht, aber sie wohnten in einer Straße zum Tanzen gegangen. Und ich habe mit meiner Frau schon zusammen am Tisch gesessen. Damals war es noch so, dass man Anstandsturm getanzt hat. Oho. Aber nicht mitgetanzt. Wenn man anpendelt und nicht durch ist, ist man durch.
Mhm.
Und wo der Freund heiratet, damals war das noch so, eine Hochzeit, da kriegt es man zugewiesen, das ist dein Hochzeitspartner, das ist deiner. Und da gab es auch ein Sprichwort, ist die Hochzeit noch so groß, eine Frische springt die Ruse. Da war Anbarung gewesen. Es war so. Und von meiner Frau, der da die Hochzeit hat, der Bruder war ein vernünftiger Kerl. Und der hatte mir eine Frau als Hochzeitspartner in der Kirche und danach ging zum Friedhof und ging zum Zutrinken. Und am Abend habe ich mich einfach daneben gesetzt. Und meine Frau hat dann gesagt, ich wäre dumm dreist gewesen, hätte mich einfach daneben gesagt, aber die wäre ja nicht hinter mir gelaufen.
Musste man ja schon mal selbst die Initiative ergreifen.
Das habe ich auch. Das habe ich auch. Aber weil durch meinen Freund, die genau wusste, dass wir die Mädchen veralbert haben, das und jenes war eben so. Und wir haben keine Bestellung gemacht. Wenn man Bestellung macht und hält sie nicht ein, ist man falsch. Man weiß, wo wir, kommt ihr nächsten Sonntag wieder? Nee, man weiß, wo mit euch. Das hat ja gut gegangen. Ja. Und dann auf der Hochzeit hinaus, das war ein paar Tage vor Maria Heimsuchung. Und, aber der andere guckte schon so von der Seite. Ich sage, gehst du dann nach Breinholz? Sag, gerne. Jo, gut. Also irgendwie hat es funkt. Meine Frau hat da was vorgetragen bei der Hochzeit. die war ja noch keine 18. Hm. Und im breiten Holz, der Zufall, die Hausnummer fortkam von da, kam rüber da. Ja, ich habe dann nicht an Heiligen Geist geguckt. Einer predigt zusammen. Ich sage, mir ist es heute Abend, möchtet es mit der Prozession wieder nach Hause, ich noch gern rot. Heute Abend ist dann, kannst du hinkommen. Ja, komme ich hin. Gut, naja. Das war praktisch die erste Bestellung.
Und deine Frau ist aus Hausen?
Aus Hausen. Mhm. War von 9 Geschwistern der Älteste. Man hat da schon, wenn ich so ein verwöhntes Ding geheiratet hätte, ja nicht gewohnt.
9 Geschwister?
Ja. Und danach hat meine Schwiegermutter noch was Kleines gekriegt. Und ist er von 10 Geschwistern der Älteste. Und da habe ich mir auch einen Spaß gemacht. 9 Geschwister sind bei ihr zu Hause geboren. Und meine Frau musste, wenn meine Kinder, Schwiegermutter, die geholfen hätte, musste zu Hause einen Haushalt schon führen als Schulkind.
Mhm.
Und das war mir, wie die Verhältnisse sind, war mir bekannt. Also die war nicht verwöhnt.
Mhm.
Meine Frau durfte auch keinen Beruf lernen. Die musste Geld verdienen.
Mhm.
Und musste sofort nach der 8. Klasse in die Zigarrenfabrik und Geld verdienen.
Mhm.
Es war eben so. Und das war schon eine Voraussetzung. Wir mussten 1960 in die LPG. Und damals gab es Arbeitseinheiten, aber ich habe kein Geld verdient.
Mhm.
Also wir wurden reich geschimpft, aber wir waren es nicht.
Mhm.
Und wenn ich ein Mädchen geheiratet hätte, was nur linke Hände hätte, das wäre nicht geworden.
Das stimmt.
Ich habe da wirklich langfristig geguckt, das muss man sagen. Und von dem Sonntag an, wo Maria heimzog, bin ich am Ball geblieben. Die wären nicht hinter mir hergelaufen, die wären nicht.
Habe ich das richtig verstanden? Sie war die Älteste von den 10?
Ja, und die nächsten Geschwister waren 5 Jahre jünger, weil mein Schwiegervater in Gefangenschaft in Amerika war. Und demzufolge sind die anderen Kinder dann ganz dicht hintereinander. Und hat meine Frau schon Mutterersatz müssen machen.
Und wie groß ist der Abstand zwischen deiner Frau und dem jüngsten Kind?
Unsere älteste Tochter ist älter, der ist als Onkel geboren.
Okay.
Der ist als Onkel geboren. Und 9 Kinder sind daheim geboren, meine Schwiegermutter. Ich habe eine gute Schwiegermutter gehabt. Kein Wort, die hat Toleranz müssen zeigen.
Kindrachen.
Nee. Einfach. Und im breiten Worwes war damals auch noch Entbindungsklinik und die Hebamme hat gesagt, wo so viele Kinder da sind und du bist nun schon über 40, jetzt gehen wir ins Krankenhaus zur Entbindung. Das ist nicht so ein Risiko. Und hat die im breiten Worwes entbunden und ich, 1 oder 2 Tage später, meine Frau ist auch da gewesen. Es war, unter Ohrenschwestern waren die Leitung. Und ich die Ohrenschwester gefragt, ich sage, Schwester, ich will meinen Schwager besuchen. Ja, das ist Frauenstation, hier liegt ihr Schwager nicht. Und da habe ich gesagt, der ist noch nicht besonders alt. Und dann hat sie gelacht und hat mir so das Zimmer gezeigt. Wo dann 20 Jahre später mein Schwager geheiratet hat und hat uns eingeladen, hat gesagt, Schwager, das eine Video, so, eigentlich dürfte ich dich nicht mitnehmen zur Hochzeit. Du hast mich ja nicht mitgenommen.
Das stimmt, hat recht.
Ja, hat recht.
Was aber eindeutig an ihm lag.
Ja,
und wie viele Kinder habt ihr, deine Frau und du?
4 Kinder großgezogen, 1 ist uns gestorben, es war zu früh geboren.
Mhm.
War zwischen dem 3. und 4. ist 1 gestorben. Und 4 Kinder, 2 Jungs, 2 Mädchen. Und war ältestes Hebamme, hast du mit beruflich zu tun.
Mhm.
Und der älteste Sohn hatte auch eine landwirtschaftliche Ausbildung, hat aber eine Heuallergie, konnte in der Landwirtschaft nicht weiter, jetzt macht er mit Computer alles im Korn. Und unser drittes Kind, Armin, der hat einen Bauernhof und das jüngste ist Ergotherapeutin und in Hausen. Aber wir haben das Glück, dass die Kinder alle in Enkelkinder auch in Greifbereich. Dazu hat man gar nichts zu sagen. Mhm. Und man kann sich freuen, dass es ist.
Ja.
4 Kinder, 11 Enkel und 6,5 Urenkel.
6,5? Also ist dann
die Zukunft gesichert.
Die Zukunft gesichert, ja. Sehr schön.
Wir genießen das auch. Zu jedem Geburtstag und alles. Und die Geschwister, 2 von meinen Schwagers, sind schon gestorben. Aber mit 8 Geschwistern ist einmal pro Jahr alles beieinander.
Und immer bei euch in Beinrode?
Nein, das, wie sich die Anlässe ergeben. Silberhochzeit oder Goldene Hochzeit oder was so ist. Mhm. Und es ist erst 2 Monate her, dass das wieder alle 8 Geschwister bei uns im Wohnzimmer gesessen haben. Und jetzt ein paar Geschwister waren die letzte Woche erst wieder an der Ostsee, waren sie mit 3 Ehepaaren. Es sind nicht immer alle zusammenzukriegen.
Ja, das ist ja schön. Aber und wann werden aus den 6,5 Urenkeln 7?
Schon vorprogrammiert im Frühjahr.
Und ihr habt erst in Gernrode gewohnt und seid dann irgendwann mal nach Beinrode gezogen.
Das war ein glücklicher Zufall. Und zwar habe ich immer Reparaturen am Grundstück so gemacht, dass sie mich ausgehalten haben. Jedes Jahr haben wir irgendwas gebaut. Und als die Grenze aufging, konnte man sehen, jetzt ändert sich alles. Ich war 30 Jahre in der EPG. Ich habe mir keine Feinde gemacht. Und der war auch zufrieden, als es ja nicht anders ging. Und als wir Westen wurden, hatte ich zufällig 3 Lehrlinge. Auch komisch, ich bin Feldbaumeister und Rinderzuchtmeister, 2 Doppelmeister. Und als Schäfer habe ich die Lehrlinge ausgebildet. Aber weil der Chef von der Berufsausbildung im Kreis, mit dem bin ich auch ganz gut so. Ich sage, ich bin doch gar kein Schäfermeister. Mensch, das machst du doch. Und da habe ich immer mit Meister unterschrieben, aber nie mit Schäfermeister.
Mhm.
Immer allglatt durchgegangen. Mhm. Und dann, wo wir Westen wohnen, bin ich nach 8 Tagen mit der Frau. Das erste Mal waren die Lehrlinge, die ich hatte, wie verrückt. Jetzt sind wir Westen. Ich habe 3 Herren, ich habe im Pula gelegen mit 3 Herren, zusammengeschmissen, 1200 Tiere, es war im November. Und die gehütet, und nach 3 Tagen kamen die Jungs wieder und hatten ihr Begrüßungsgeld geholt und auch ausgegeben. Ich sage, und jetzt wird wieder gearbeitet. Oder er brachte überhaupt nicht wiederzukommen. Und haben dann auch gearbeitet. Ich hatte die Schnauze voll. Mir ist kein Lehrling durchgefallen. Aber die letzten waren die schwächsten. Es war eben so. Und dann habe ich in der LPG gekündigt, erstmal nach Duderstadt, und habe dann durch Zufall Bodensee eine Schäferfamilie kennengelernt. Peter Auer heißt der Sohn, macht sie jetzt. Und ich bin mit der Frau, ich sage, Frau, wenn ich so wirtschafte, wie der Peter wirtschaftet, können wir existieren. Jetzt kündige ich und mache mich selbstständig. Und habe noch im November 89 gekündigt, hatte 4 Monate Kündigungszeit. Hab das an den Chef gesagt, und der Schröder war mit Chef. Dr. Klose war es ein paar Jahre vorher, aber ja gut, sehr gut ins Recht gekommen. Und seit 1. April nächsten Jahres 90 bin ich selbstständig. Ich habe aber meinen Stellvertreter angelernt. Nicht, dass Otto Schröder dann gesagt hätte, du hast das Schiff verlassen und noch mir eine Sendung. Aber ich wäre dann Konkurrenz zu meinen eigenen Arbeitskollegen geworden. Und da war mir wieder Albrecht Herold vom Winjerode ganz behilflich. Er war damals LPG-Chef und der hat mir 35 Hektar an einem Plan, wo jetzt der Kalk-Tagebau ist, die ganze Landschaft, verpachtet. Und da konnte ich mit der Herde dorthin. In Gernrode hatte ich das Grünland bis dahin dran und das war ein ganz großes Plus. Und ein Jahr später musste Otto Schröder alle Schafe verkaufen. Die Herde, weil es sich einfach nicht mehr rechnete.
Mhm.
Und ich nochmal Geschäft immer. Ich hatte schon 1000 Stück an einer Herde. Alles eingekuppelt. Und dann kam Otto Schröder an. Ich kann den Lohn nicht mehr bezahlen. Und wollte die ganze LPG-Schafherde im Frühjahr, wo ich schon ein Jahr gewirtschaftet hatte, Ich sage, ich habe doch kein Geld. Und da haben wir im Frühjahr 350 Schafe, haben wir einen Kompromiss gemacht, aber schriftlich gemacht, so viel Kilo, wie ich im Frühjahr übernehme, im gleichen Jahr noch zu liefern, in der LPG, das schriftlich festgemacht. Und da habe ich 350 Schafe genommen. Das war alles die der Viehhändler liegen, die frisch gelammt hatten. Und da hatte ich 1300 an einer Herne. 1300 und die elektrische 3 Kilometer Zaunmaterial. Ich bin aber Gott sei Dank nicht krank geworden. Und da habe ich jeden Abend bis 10 gehütet. Und ich habe es geschafft, dass im Herbst mehr wie 100 Schafe weniger, also die Tonnage, die ich im April übernommen habe, die habe ich auf LPG geliefert. Und dadurch hatte ich praktisch in dem Sommer mehr wie 100 Schafe verdient. Ich war zufrieden, LPG war zufrieden. 3-4 Jahre später kriegen wir eine Tiefenkontrolle, wo wir schon in Palmrode wohnen. Und man musste alles aufgeben, geboren, gestorben. Bei der Tiefenkontrolle haben die festgestellt, dass ich 100 Schafe oder 120 mehr habe, die nicht geboren sind, die ich auch nicht geklaut habe, aber die da waren. Und da haben wir das geschildert. Und daraufhin hat Otto Schröder als LPG-Vorsitzender auch eine Tiefenkontrolle gekriegt. Die haben bei denen Papiere, aber es war schriftlich festgehalten, sonst hätte es noch erhalten. Und da habe ich natürlich dann die Ältesten von den Tieren hingegangen. Es ging nur, was zählt, nur was auf der Waage drückt.
Ja. Ja.
Und damit bin ich zum Viehbestand gekommen. Und dann, wo die LPG alle Tiere los war, habe ich sogar dieselben Weidegeräte für ein Trinkgeld und dieselben Elektroleitungen, die ich 2 Jahre vorher auch in der Hand hatte, oder die Hoppen, die ich hatte, von der LPG auch noch gekriegt für ein Trinkgeld, bin ich auch noch mal bei dir dazugekommen.
Also es hätte alles hängen haben.
Also ich kann ja ein Schaf vom anderen Schaf nicht unterscheiden, das muss ich gestehen, aber wenn ich an so einer Weide vorbeigefahren bin und dort standen Schafe, dann wusste ich genau, wo Ernst Siebert hütet, weil nämlich deine blaue Hütte da stand. Du hast so eine ganz spezielle Schäferhütte gehabt, Ernst.
Die habe ich jetzt noch. Die Hütte ist älter als ich. Und zwar im LPG-Zeitalter haben sich unsere Lehrlinge und die anderen, wir waren Schäferbrigade, 8 bis 10 Schäfer mit Lehrlingen, beschwert, wir müssen in uralter Hütte liegen. Wir wollen einen Bauwagen haben, wo wir uns gerade hinstellen. In der Hütte kann man nicht voll gerade stehen, weil sie nicht so hoch ist. Und ich habe zu DDR-Zeiten da drinnen schlafen müssen. Ich habe Angst gekriegt, wenn Gewitter war, weil die Räder unter der Hütte waren. Und das Ding so hoch war. Da kann man nur bei Gewitter die Flucht ergreifen, weil die Kiste sonst über den Acker geflogen ist. Und da im Breitenwurm ist die Hütte, die ich jetzt habe, die ist älter als ich. Die haben sie in Breitenwurm, ist ein Rümerkastner, der ein Haus gebaut und hatte als Bauhütte gehabt. Und hatte schon 2 Jahre als Bauhütte da stehen, die Räder waren schon morsch, Stange abgebrochen, aber die Hütte war noch gut. Und ich sage, Mensch, du hast die Hütte da, kriegst du geschenkt. Ich will nicht sagen, nee, ich kaufe zu 50 D-Mark. Und ich habe die Hütte gekauft, hat dann ein schweres Eisenfahrwerk drunter und eine Eisenstange dran, weil sie sowieso von da an mit einem Trecker gefahren wurde. Und zu DDR-Zeiten wurde die Hütte mit einer Kuh oder mit einem Pferd weitergezogen. Da müsste sie möglichst leicht sein. Und danach musste sie schwerer sein. Hab die von außen mit Teppichen, denn das Blech war verrostet, mit Teppichen beklebt, neues Blech dran, aber auch gebrauchte Bleche, Farbe drauf und die sieht aus wie neu. Und innen drin auch. Die Holzkonstruktion ist komplett davon. Hab dann eine Heizung eingebaut. Und zwar hatten wir mal einen Klappfix. Und diese Zeltheizung vom Klappfix, die ist jetzt noch in der Hütte, die ist sogar noch funktionsfähig.
Die da drin. Und du schläfst manchmal noch mit deinen Enkeln da drin, habe ich mir mal sagen lassen.
Ich habe die Enkelkinder alle mitgehabt in der Hütte. Ich war mit, oder Kinder auch, ich bin mit. Und das war für die Enkelkinder ein Gaudi. Und Mensch, wenn eins gesagt hat, ich fahre mit, ich auch. Das ist ein ganz normales Bett, da habe ich nur ein zusätzliches Kopfkissen und zwei Köpfe noch da, ein Kopf noch da und ich kann schlafen auf Kommando. Die Kinder haben das als gut empfunden. Ich habe die mitgehabt und ich habe auch keine Schlafstörungen gehabt.
Ohne Fernseher, ohne Internet, ohne Fernseher, Radio.
Also Radio hatte ich die letzten Jahre dann schon, aber die ersten Jahre, in 60er Jahren, habe ich auch kein Radio beim Hüten gehabt, wollte auch beim Hüten keine Gesellschaft haben. Also ich habe die Zeit genossen, wenn ich geübt habe. Es ist mir nicht langweilig geworden. Hobby war auch Hunde lernen oder was basteln. Den Renzel, den ich da habe, den habe ich selber genäht. Und die Hunde, die hatte ich alle selber gelernt. Und insofern sind das gewisse Erfolgserlebnisse. Es hat mir Spaß gemacht. Und auf jeden Fall war das körperlich leichter, weil in der LWG irgendwas muss man schaufüten, war leichter als Trigger fahren und alle anderen erkommen.
Bei mir steht hier auf dem Zettel, und das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, dass nicht jeder Schäfer unbedingt einen Hütehund haben muss. Also wenn man seine Schafe gut im Griff hat und pfeift und sowas, dann geht es auch ohne Hund, oder?
Die meisten Jahre, die ich in Palmrode war, wohne, geht es ohne Hund. Weil eine Herde, die zu DDR-Zeiten so 300 bis 400 Tiere hatte, konnte man noch mit Hunden im Feldweg balancieren. Damals war das Schäferhandwerk, wie ich es praktiziert habe, ist Geschichte, kommt auch nie wieder. Dass Restfutterbestände durch Schafe genutzt werden. Das heißt, man hat die Schafe auch Pfennigsucher genannt. Es wurden damals die Wegrenner der Bahndamm weggefressen. Im Wald, soweit man mit dem Förster zusammenhängt war, im Wald das Futter genutzt, wo keine Bäume beschützt. Und wenn jetzt Himbeerbüsche und im Buchen bestand, konnten wir hüten, im Fichtenbestand durften wir nicht, weil die Fichten verbissen wurden. Und wenn man sich da als Schäfer mit dem Förster gut verstanden hat, war das vorteilhaft, habe ich auch immer so gehandhabt. Und dann, wo meine Herde über 1000 war, konnte ich keinen Hund mehr lernen. Weil man in so ein, das geht nicht. Ich kann mit dem Hund Platz machen, wenn ein Pferdewurberg. Aber wenn ich mit dem Auto durchlassen will von hinten, dann ist der Hund eher totgefroren. Das geht nicht. Und dann gilt nur die Hauptzeit nur meine Stimme. Und weil ich jeden Tag, egal ob Winter oder Sommer, wenn ich daheim war, nach den Tieren geguckt habe. Auch in der Karnevalzeit war jedes Mal Lammzeit und Kalbs. Aber ich habe kein Karneval verpasst. Und um eine heim, altes Zeug an, geguckt, das muss gebären, das hat geboren und weg. Und wenn ich sommertags raus, ob ich um 10 oder um 12 rausgekommen bin, beide Jahre. Aber es hat, solange ich in Palmrode war, keine Nacht gegeben, wo ich die Schafe verlängern gelassen. Durch Palmrode geht die B277, die B80, wo ich meine Hut war, der Autobahn, der Eisenbahn. Wenn da 1000 Schafe ausbrechen, dann sind es meine Tiere. Und ich hatte die Verantwortung. Ja, wieder. Und das war eben so. Und wenn ich dann, ich habe ja Hutweiden gehabt, ich habe beispielsweise in Dingelstedt die Firma Jansen 10 Jahre gemacht. Da bin ich mit 1200 Schafen jedes Jahr dreimal von 6 Stunden habe ich gebraucht, von Palmrode. Und ich kann aber durch kein Dorf, über keine Hauptstraße, musste sein Werdingshäuser Kirche, eine Werdingshäuser Kirche, habe ich meistens eine Pause gemacht, weil da ein grüner Platz war. Und dann wieder hin. War auch ein Stück Cowboy-Spiele. Und, aber die konnten. Und ehe ich so eine lange Strecke angetreten habe, habe ich den Tieren eine Stunde eine kleine Fläche gegeben, dass sie keinen Heißhunger hatten. Ich konnte die nicht von anderen Flächen runtertreiben. Und wenn die keinen Heißhunger hatten, dann losgezogen. Und musste aber immer eine zweite Person, die hinterher ging. Und wir waren ein, und in dem zur Folge, solange ich die Mütze von dem Penge noch gesehen habe, ich sage, du gehst immer hinter dem letzten Schaf. Man muss ja dann, das letzte Tier bestimmt die Geschwindigkeit, nicht das erste. Es hat Spaß gemacht.
Ich habe mir noch sagen lassen, du kümmerst dich auch mal eine ganz besondere Sorte von Schafen. Das Leineschaf, das ist ja dir auch so ein bisschen ans Herz gewachsen, oder?
Ist es mir, ja. Die Leineschafe haben wir erst abgeschafft. Und dann haben wir sie 20 Jahre später wieder angeschafft. Jetzt werden sie wieder abgeschafft. Und zwar war unsere Gegend, jede Gegend hat einen gewissen Tiertyp. Und wir im Leinegebiet, Mittellandklima, das heißt, ganz feinwollige Tiere sind hier bei dem Raumklima nicht zu halten.
Mhm.
Und es ist seit 100 oder 200 Jahren hat man ein bodenständiges Tier. In Rhön sagt man Rhönschafe, zu dem Bodenständigen, in Alpen sagt man Alpenschafe. Und auf der Insel Texel sagt man Texelschafe, die in der Klimazone zurechtkommen.
Mhm.
Und die Leineschafe waren unser mitteldeutsches Klima gewohnt. Und wir haben kleinbäuerliche Strukturen hier gehabt. Ungefähr von 1,5 Schaf. Die Wolle hat gereicht für einen Haushalt. Meine Oma, meine Mutter, die haben gestrickt. Und die ganzen Socken, Unterhosen, Hemden, Pullover waren alles Schurwolle. Und Leineschafe sind gehalten worden, weil sie grobe Wolle hatten, lange Wolle hatten. Ein Wollkämmerer an der Spind und lange Wolle hält auch, sie kratzt zwar ein bisschen, aber
das kennen wir so. Das wäre nicht meins.
Ich krieg schon Pickel.
Ja, wenn man gar nichts anderes gewohnt ist, und ich habe nur Pullover und alles aus Schurwolle. Man hat es gehabt, um, wie gesagt, Futtermittel zu verbrauchen, die sonst nicht zu brauchen wären. Ähren werden aber sämtliche Stoppelfelder wurden überhütet, Kartoffelfelder überhütet, Wegränder gefressen und verwertet. Und diese Verwertung ist jetzt nicht mehr, das ist einfach Geschichte, kann man sagen. Und die Wolle ist eben durch. Und die Modeindustrie wird sich nie der Wolle wieder widmen, weil die Wolle, wenn sie produziert ist, schmutzig ist und gewaschen werden muss. Und nicht schnell genug verschleißt. Ich habe jetzt noch einen Pullover, den habe ich von meinem Firmenpartner Egon Siewert gekriegt. Der ist ungefähr 60, 70 Jahre in der Jacke. Ist noch picobello. Die hat mir Egon, mein Firmenpartner, der ist ja selber schon einige Jahre im Friedhof, gesagt, ich bin dicker geworden. Bei mir noch nicht passiert. Da passt mir die Jacke nicht mehr. Zieh du es an, aber mir passt es heute noch. Weil das nur ein Andenken an meinem Firmenband ist.
Ist auch nicht schlecht, das ist schön. Ja,
das ist ja auch ein bisschen verbessert.
Genau. Also wir müssen mal einen Test machen jetzt,
Ernst?
Heiko.
Wir stellen uns die, haben uns die Frage gestellt, ob du wohl akustisch ein Leineschaf von einem x-beliebigen anderen Schaf unterscheiden kannst. Wir haben hier mal eine Tonaufnahme oder zwei Tonaufnahmen?
Nein, das kann man nicht. Ich wüsste da keine Unterricht.
Aber versuch's doch mal. Wir können es ja mal probieren.
Ja. Lammstimme, ja. Nein, das kann man nicht. Nur, man muss dazu sagen, die Hütte habe ich immer so nah wie möglich am Pferd gehabt. Und solange, gerade im Frühjahr, die Mütter rufen, die Lämmer antworten. Solange die gehustet haben, geblöckt haben, waren sie noch da. Wenn kein Ton war, wären sie ausgebrochen. Also mich hat das befriedigt und nicht aufgeregt.
Okay. Also ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich bin bei Armin gewesen, ne, und habe gesagt, Armin, ich brauche ein Milchschaf blöken. Ne. Da sagt er, ist ganz einfach, gehst da hinten auf die Weide, da stehen die ganzen Viecher. Und versuch mal, da ein Blöken rauszukriegen. Und ich bin hinter den Viechern hinterher gerammelt, hab sonst was gemacht. Es hat sich nicht gerüppelt, die Schafe, die haben keinen Ton von sich gegeben. Also wir mussten hier auf andere Mittel zugreifen.
Ja, wenn die Hunger haben, blöken sie. Oder wenn sie ihren Lamm rufen, dann ist das. Und die erkennen sich an der Stimme und am Geruch. Jedes Mutterschaf lässt nur sein eigenes Lamm saugen und andere nicht. Und es gibt aber, wie auch unter Menschen, es gibt Ausnahmen. Es gibt Muttertiere, die lassen auch andere Lämmer saugen. Und da haben wir immer gesagt, das ist eine Hure, das ging zum Schlachten. Nämlich das eigene Lamm ging dann tot.
Okay.
Weil die anderen, die Mädchen machen, und wenn das Tier kein Lamm hochbringt, ist es wertlos, geht zum Schlachten.
Also wir müssen es auflösen. Was ist was?
Also das ist tatsächlich ein Leineschaf.
Kann sein, das ist ein Jungschaf, ja.
Und das andere war ein x-beliebiges.
Am Blöken kann man den nicht unterscheiden.
Okay.
Ja. Jetzt haben wir Beinrode.
Beinrode.
Hat ja mal für Schlagzeilen gesorgt, weil da gab es ja mal wohl ein Etablissement der käuflichen Liebe, um es mal so.
Ja, das war so.
War aber nicht aufgrund deiner Initiative irgendwie entstanden.
Nein, war auch nicht bei euch auf dem Hof. Das muss ich also auch dazu sagen.
Aber die Leute haben bei uns auf den Hof eingekauft. Und die Leute, die da das Sagen hatten, hatten vorher dort gearbeitet, was wir gekauft haben von der Treuhand.
Mhm.
Und weil die schon länger dort wohnten und wir erst dort hingezogen sind, waren es unsere Nachbarn, aber nichts anderes.
Mhm.
Und das war illegal. Ein Dorn im Auge unserem Landrat, der hat sich da eingesetzt, dass es insgesamt wieder in vernünftige Hände kam. Und zwar wohnten die da drin, in dem Mühlengebäude.
In dem jetzigen Gut.
Im jetzigen Gut, was mal die Mühle war. Und da drin haben die gewohnt. Und das war illegal. Und ist aber gelaufen wie Jick.
Hat's ganz anders geklappert in der Mühle.
Und sogar die rote Lampe leuchtete unter. Die leuchtete unter der Durchfahrt und war laufend Betrieb. Und hab das Gebäude nicht betreten. Und einmal war Herr Töppner, der hat bei uns gearbeitet, und ich hatte meine Schaufel drüben am Hange stehen, rechts und drin. Und ich sage, Erhard, ich muss da Fehle schlippen, kommst du mit, hilf jo. Ach, hat Erhard gesagt, wir gehen gleich durchs Gut. Ich sage, da gehe ich nicht durch. Wenn wir drüben rauskommen, und er sagt, ah, der Ernst ist da rausgekommen. Und ich will dann erläutern, ich war gar nicht drin. Das haut auch nicht hin.
Nee, glaubt kein Mensch.
Und der Erhard ist nie wieder da durchgekommen. Und dann haben sie das mal polizeimäßig ausgeräuchert, kann man sagen.
Dann war dann Ruhe.
Aber das war die erste nachwendliche Nutzung des Gutes Beinrode, ja.
Ja, wendliche Nutzung. Ja. Und dann hat sich der Landrat eingesetzt, dass die Gruppe Big Dipper das übernimmt hat und danach kommst du da. Ja.
Aber nicht dieses Etablissement übernommen hat, sondern das Gut übernommen
hat. War derjenige, der da, oder die Frau, die da auf der Buffmutter hieß es, ne? Wie sie nenne, die wollte danach bei uns arbeiten als Verkäuferin. Hat sich der Armin gebogen. Man kann nicht so eine Verkäuferin, die hätte das wahrscheinlich gebockt, aber das passt nicht zu ihr.
Die kannte wahrscheinlich auch jeder.
Die kannten sie ja von allen Seiten.
Wenn man so einen Kunden auf einmal hochroten Kopf bekam, dann wusstest du jetzt, alles klar, ehemaliger Kunde.
Rosi ist hier.
Rosi, Skandal um Rosi. Und das in Beinrode.
Ernst, noch eine Geschichte, die müssen wir einfach hier so sagen. Die hast du mir auch mal erzählt. Du bist ja mit deiner Quadriga, das ist ein Wagen mit 4 Schafen vor.
Die einzigste Quadriga, die es in Deutschland gibt. Ich habe noch keine Ahnung.
Und die schönste, also die einzige und damit natürlich auch die schönste, zu allen Ausstellungen gewesen. Du warst auf dem Bauernmarkt in Kalmarode und du warst natürlich auch auf der Grünen Woche in Berlin.
Und in Leipzig, zweimal mit der Quadriga gewesen.
Und
in Erfurt einmal nicht.
Und die Schafe, die sahen ja immer wie geleckt aus. Und da habe ich dich mal gefragt, Ernst, wie machst du das eigentlich, dass die Schafe so plüschig aussehen? Und da hast du ein Rezept gehabt, oder?
Ja, na freilich. Es heißt Tierschau. Es heißt nicht Tierjammer.
Genau. Ja.
Also müssen sie schick aussehen.
Ja.
Und dann gab es damals ein Gesetz, was existiert, ja, die sollen Naturfarben vorgeführt, sollen nicht gewaschen sein. Das ist mir vorgeworfen worden in Leipzig. Sie haben noch die Schafe gewaschen. Ich sage, ja, sind Sie denn ungewaschen worden? Nein, das nicht. Aber Sie wissen doch, ich sage, ich kann doch auch mit Dreck hier nicht angeben. Und ich bin da nicht angeeckt. Und da habe ich Weiberwäsche mit ihnen genommen und habe einen großen Behälter den Schafen die Beine gebunden, weil ich gesagt habe, setzt euch da drin. Das hätten sie nämlich nicht gemacht. Warmes Wasser und richtig geschrubbt und danach nochmal 2-3 Wochen vor einer Ausstellung immer gut eingesprüht auf der grünen Landfläche und dann haben die gestrahlt. Ich habe noch Bilder, ich habe sie dir schon gezeigt, aber kann ich dir auch noch zeigen. Ich habe die mit in der Jacke und die müssen blütenweiß sein und dann noch mit dem Kamm ein bisschen gekämmt. Das macht einen Eindruck.
Das war das Sanso-Schaf sozusagen.
Ja, mit Sanso gewaschen. Das war auch eine sonnige Idee, wo mich meine Frau schon mal erstmal ein bisschen verjagt erklärt hat. Da waren wir mit Pfarrer Wehner zu einer Romreise und da war so ein großes Tor, so ähnlich wie am Brandenburger Tor. Und da habe ich so davor, was guckst du schon wieder? Ich sage, wie nennt man das eigentlich? Das nennt man Quadriga. Und da habe ich meiner Frau gesagt, müsste doch mit Schaufen auch gehen. Ach, was du für Ideen hast. Das war eine sonnige Idee. Und da habe ich gesagt, Frau, ich probiere das mal, wenn das klappt. Weil es ein Ziegengespann von klein auf schon. Ich hatte einmal einen Ziegenbock, den habe ich angespannt. Da war ich so zweite, dritte Klasse und bin mit einem Handwagen rumgefahren. Das müsste doch gehen. Und ich ein paar Schafe genommen und geübt. Und siehe da, es ging. Und das war was Besonderes. Und da bin ich jetzt erst in Erfurt, Grünetal, Thüringen, gibt's nur alle 2 Jahre. Und da bin ich 3 oder 4 Mal da gewesen. Und wenn die zusammengebunden sind, dann kann kein Kind runterfallen.
Mhm.
Und wenn ich dann ein Säugling aus dem Publikum genommen auf das mittlere Schaf gesetzt habe, konnte nicht runterfallen. Wir haben da Spaß mit gehabt.
Das kann ich mir vorstellen.
Wir haben Spaß mit. Und wenn ein Kind, und dann habe ich natürlich, das sind speziell ausgebildete Reitschafe. Ich habe auch meinen Teil gelacht.
Lieber Ernst, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass man dich deutschlandweit kennt. Dank einer Sendung, die sich, oder das war so eine Reportage in mehreren Staffeln und in der zweiten Staffel warst du dabei, mit 80 Jahren um die Welt.
Ja, das hat auch mit Schafen zu tun.
Okay, wie kam es dazu? Erzähl uns.
Die sind vom ZDF, ich telefoniere nicht gern, das macht meine Frau für mich, und rufen die vom ZDF an, hat denn ihr Mann Interesse an einer kostenlosen Weltreise? Da hat meine Frau schon mal gelacht. Und wie kommen sie denn dazu? Ja, die Sendung war 1 Jahr vorher gelaufen schon mal. Und da hatte ich auch was von gesehen. Das kann schon sein. Meine Frau, da müssen sie selber anrufen. Dann rufen sie nach 4 Uhr an. Das, da, wo die Sendung lief, habe ich immer noch bis 4 Uhr am Hof gewirkt und nach 4 Uhr Kaffee getrunken, war da drin. Müssen sie selber mitspringen. Und nach 4 Uhr rufen die an, hier ist ZDF. Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, ich bin ein ganz normaler Bürger, aber nichts Besonderes, wie kommen Sie auf meinen Namen? Und da haben die gesagt, sie hätten Medien durchgeguckt und bei den Medien wäre ich öfters erwähnt worden von der Grünen Woche. Und 2013 war die Leinerasse die Rasse des Jahres für Gesamtdeutschland und ich bin bei jeder Tierschau vorausgefahren. Das war ein Gaudi. Und dann haben die vom Fernsehen gesagt, ja, dadurch sind wir interessiert. Wir kommen mal hin und prüfen sie. Na ja, gut. Und das war 2019 war die Sendung, 2018 im November. Und da sind die mit einem Team nach Beinrode gekommen. Na ja, da haben wir schon mal vernünftig gefrühstückt, wenn ich schon bis Beinrode, haben sie schon mal unser Gehacktes probiert und dann den auch geschmeckt. Und was wollen Sie denn? Naja, die Sendung mit 80 um die Welt. Das wäre natürlich, habe ich gedacht, wenn das was würde. Das wäre doch was. Und ich sage, wie kommen Sie denn auf meinen Namen? Ja, Sie haben da in Medien schon ein paar Mal gesprochen. Haben Sie denn irgendwelches Filmmaterial? Ich sage, nee, nicht. Eine von sich nicht. Aber ich mache gern Karneval mit seit mehr als 50 Jahren. Ich habe ein paar Büttenreden auf Kassette. Ja, können wir die denn mitnehmen? Scheinbar müssen die Bittenreden, die anderen sagen, denen auch gefallen haben. Und haben sie denn Bilder aus ihrer Jugend? Weil ich einen Onkel hatte, der bei Heinrich Ernemann in Dresden gelernt hat. Und haben wir alte Bilder und die haben die Bilder mitgenommen. Und dann die bestätigen, ja, sie kommt in eine engere Auswahl.
Mhm.
Und da habe ich aber auch mir Mühe gegeben, um alle Kriterien zu erfüllen. Und das wichtigste Kriterium jede Woche, dass mich Enkel Tochter trainiert hat.
Also man musste auch fit sein?
Ja, sonst wäre ich nicht mitgekommen.
Okay.
Die haben an dem Tage bis nachmittags um 4:05 Uhr bei uns gesessen und hatten dann einen Katalog, ähnlich wie du jetzt, wo sie ihre Fragen hatten und haben getestet, ob ich, Rolf Biern sagt immer, mikrofonfest bin, aber das hat mir Rolf beigebracht. Bei Karneval langsam, laut, deutlich, ran ans Mikrofon. Wie das schon Schulmeister. Und so habe ich das auch gehandhabt. Und es ist dann auch was geworden. Aber ich habe die Reise genossen. Ich habe die Reise. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Habe auch alle Beiträge auf Kassette und habe danach in einigen Orten Vorträge gehalten.
In welche Länder ging es denn da überhaupt?
Als erstes nach Havanna in Kuba und von Havanna in Kuba nach Lima in Peru und von Lima mit 9 Leuten Betreuung nach Cusco, 2 Stunden mit einem Flugzeug. Man konnte bei der Weltreise auch immer vorher einen Wunsch äußern, wo sie bei uns im Zimmer, haben Sie denn irgendein Traumland, wo Sie gerne mal hin möchten? Ich sage, nee, das habe ich nicht. Wo Sie hin vorne? Sag ich eben, das ist mein Traumland. Und weil ich das wirklich nicht hatte, ich bin nie aus Europa rausgekommen. Ich sage, aber wenn ich schon, dann möchte ich gern, weil ich meinen Beruf gern gemacht habe, ein Hirtenvolk kennenlernen, was nicht vom Wohlstand beleckt ist, ob die Kamele hüten oder Alpakas oder das ist mir egal. Und da haben die, ja, das war mein Wunsch. Und dann in Wochen später, meine Frau hat ganz viel telefonieren müssen, kam, ehe ich wusste, wo ich hinfahre, ist es denn üblich, wenn ein Schäfer den anderen besucht, dass er ein kleines Gastgeschenk mitnimmt? Ich so, ja, bei uns in der Familie ist das so, wenn einer Geburtstag hat, dann guckt man, wird eine Flasche Wein genommen, ein buntes Etikett hat, wird die Flasche geschenkt und eine schöne Tüte drumherum. Und da kann es sein, dass man im nächsten Jahr dieselbe Flasche wieder kriegt, wenn es ein buntes Etikett hat. Aber wenn ich einen Schäfer besuche, Nachbarschäfer, dann nehme ich eine Flasche Schnaps mit, aber die kriege ich nicht wieder. Um Himmels Willen, Sie dürfen keine Flüssigkeiten mit ins Ausland nehmen. Und ich durfte nur ein Gepäckstück mitnehmen und das durfte nicht mehr wie 20 oder 22 Kilo. War eben Vorschuss. Und da, nein, das dürfen Sie nicht. Und aus dem Gesichtspunkt habe ich dann einen Renze, einen Thüringer Schäferrenze, den ich selber genäht habe und ich hatte für meine Armin, seine Kinder, für jedes Kind ein Ränzel selber genäht.
Ganz kurz übersetzen, was ist ein Ränzel?
Ernst? Ein Ränzel ist eine Hirtentasche, die man in Thüringen trägt. In Bayern sagt man Hirtentasche. Und in Sachsen sagt man wieder ein Ausdruck. So gibt es eben in den verschiedensten Gegenden ein Gerät, wo man Essen und Trinken drin hat, wo man einen Hund dran ankippt und wo man Regenbekleidung. Und das ist praktisch die Aufgabe des Ränzels. Und weil man bei jeder Witterung da ist, die Öffnung von unten in jede Tasche kann es reinregnen, in den Ränzel nicht. Weil ich den Ränzel so rumziehe, dann ist die Öffnung unten. Und insofern ist ein Stück Bequemlichkeit auch mit ganz dünnen Cape für Sommermonate und für den Herbst.
Und so ein Ding hast du mitgenommen?
Habe ich mitgenommen und habe das dem Schäfer geschenkt in 4000 Meter Höhe. Das Ding war leicht, weil das alles zu den 20 Kilo zählte. Und die Bilder sind aber im Fernsehen gezeigt worden. Und deshalb habe ich den Ränzel, den ich auch selber genäht habe und Teil damit ist, ich bastle gern so Streiche zusammen und Messingblech genommen. Glaube, Hoffnung, Liebe, Kreuz, Anker, Herz, erst den Papa ausgeschnitten und wo mir die Größe gefangen auf Messingblech, die mit der Nadel angekranzt und dann ausgefeilt und gedenkt und ein bisschen ballig gemacht. Das sind Spielstreiche. Aber es hat mir auch Spaß gemacht.
Und ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, aber den Namen von dem Freund oder dem Kollegen dort in Peru, den habe ich immer noch präsent. Modesto.
Modesto.
Ja.
Modesto, ja. Der war 67, ja.
Du sahst aber im Vergleich zu ihm 10 Jahre jünger aus.
Das wollte ich gerade sagen.
Das wollte ich gerade erläutern. Und zwar, er hatte keinen Tisch und Stuhl, wir haben da auf der Böschung gesessen. Wie viele Kinder hast du denn gehabt? Immer mit Dolmetschern. Wir haben extra vom ZDF eine Dolmetscherin besorgt, die Indiosprache Quechua spricht und Deutsch. Und die hatte leider nur 3 Stunden Zeit für die Affen. Da wäre ich gern noch länger geblieben. Da hat der alte Chef von Modesto gesagt, wie viele Kinder hast du denn gehabt? Ich sage, 4. Ich habe auch 4. Und wie viele Enkelkinder hast du? Ich sage, ich habe 11. Da hat er gesagt, ich habe 18. Und da habe ich ihn in den Arm genommen. Ich sage, ich kann dir die dünne Luft nicht geschossen drehen. Naja, wir haben was gemacht.
Und du hast da, glaube ich, hast du einen Alpaka gekriegt oder ein Schaf?
Das gehört mir, ich muss nur noch abholen.
Das ist sehr gut. Ich könnte dir einen guten Tipp geben. Also von meinem Neffen, die Frau, stammt aus Peru. Wenn du irgendwie ihr sagen
ja,
würdest, wo das Schaf...
Ja, das Nutter hier vom Mann.
Bringt dir das nächste Mal das Schaf mit.
Und ich habe mir...
Schönen Gruß an Susanna.
Ich habe mir notiert, in Kanada wart ihr, Japan, Kambodscha, Thailand.
Mhm.
Was war so das schönste Erlebnis oder die schönste?
Das war für mich, weil das mein Wunsch war, ein Hirtenvolk. Mhm. In dem war das für mich der Höhepunkt, die persönliche Note in Cusco. Und nur zufällig ist diese Stadt Cusco, wo die in 3200 Meter Höhe liegt und der Schäfer wohnt in 4000 Meter Höhe. Da sind wir eine Nacht gewesen und haben uns dann Cusco 2 Abende angeguckt. Den ersten, wo wir gelandet sind, und den zweiten, jeder Flug wieder wegging. Und insofern habe ich da auch der Papst, den wir jetzt haben, der war in der Kathedrale, wo ich auch drin war. Wo mein ersten Tag in Cusco war, war zufällig Sonntag, eine große, herrliche Kirche, und da spielte der Orgel gerade. Und da habe ich dem Steven gesagt, ich bin katholisch, möchte gern, Steven war auch katholisch. Und
Steven Gätchen, der Moderator.
Steven ist mitgegangen, die Ärztin ist mitgegangen und die Kameraleute sind nicht mitgegangen. Nö, hat sich weniger interessiert. Und da war zufällig Messe. Und nach der Wandlung sind wir reingekommen. Uns hat beeindruckt, die Kirche war gut besucht. Der Gesang viel munter, feierlicher, ist ein südländisches Temperament. Und was mich beeindruckt hat, beim Vater Unser beten die so die Hände breit. Und dann beim Friedensgruß küssen sich junge Leute alle. Und habe ich, wenn ich im Vortrag gesagt, das müssen wir hier noch anfangen. Dann hatte ich jedes Mal ein Lacher.
Und du hattest auch irgendwie gefühlt vom Teufel keine Angst auf deiner Reise. Du bist auch mal abgehoben mit so einem Motorschirmflieger.
Ja, das habe ich auch genossen. Und man muss vorne sein, das kenne ich vom Schäferbruder, hinten die beißen die Hunde. Und vorne muss man, das habe ich immer. Wir haben auch vorher gesagt, wenn Sie in Gesellschaft gehen, wo gehen Sie dann vorwiegend? Vorne in der Mitte hin. Ich sage, ich gehe vor wie in vorne. Das hat der Beruf mit sich gebracht. Ich habe es auch manchmal ins Lächerliche gezogen. Aber es war so. Und ich habe mich bei allen Möglichkeiten sofort geholfen. Und wenn wir wo eingestiegen sind, in jedem Land, hatten wir einen Dolmetscher. In der Nähe des Dolmetschers. Weil ich kenne auch noch. Und da kann man fragen. Und das war auch in Lima so, das fing schon in Havanna, in Kuba. Da sind wir empfangen worden mit kubanischen Rhythmen, aber da bewegen sich die ja im Knochen, das ist, ist Feuer drin. Und da hat der Steven an der Tische gesessen und hat eine Frau, die aus Hamburg genommen, hat getanzt und ich habe ein bisschen zurückgehalten, ernstlos tanze. Und da saß links eine Genre neben mir, die guckte schon so. Und ich rechts, die war von Sachsen-Anhalt. Ich sage, Ruth, komm her, wir könnten jetzt 24 Stunden, aber da redet jeder jeden mit du, Mann. Ich habe es genauso gemacht. Und Ruth, komm her, jetzt sagen, ich tanze nicht, ich habe 10 Jahre nicht getanzt. Ich sage, wenn du 10 Jahre nicht getanzt hast, wird's höchste Zeit stehen. Und er ist aufgestanden und ich konnte rechts und links rumtanzen. Das ist auch im Fernsehen gezeigt.
Ja, super.
Ja, ohne, die mithelfende Gnade nennt man das.
Also ich habe vor dem Fernseher gesessen und da war dann die Frage an die 5 Leute wart ihr, ne? 5,
6
oder 6. Wer traut sich denn mit dem Gleitfallschirm da mitzufliegen? Und da habe ich meiner Frau gesagt, Bärbel, pass auf, da kenne ich nur einen einzigen, der das sagen wird, sofort sagen wird, und das ist Ernst. Aber und es war tatsächlich an dem, du warst derjenige, der da mit dem Gleitfallschirm mitgeflogen ist. Das muss ja einzigartig gewesen sein.
Es war einzigartig, kann sich nicht wiederholen. Und weil ich mich als erstes beigebracht habe, ist ein zweiter Gleitschirmflieger als erstes gestartet. Und zwar lag das Zelt im Sand, in der es gestartet. Und dann eine Runde über den Pazifischen Ozean zu drehen, dann sind sie runtergegangen bis über den Strand. Die hatten wenig Zeug an, weil es so heiß ist. Ja.
Ich hab's ein bisschen was zu gucken.
Augen sind nicht rausgefallen. Und dann an der Steilküste von Lima hoch. Und da sind Wohnclubs, Hochhäuser, 200 Meter vom Strand weg. Und die haben da eine Höhe über die Hochhäuser von Lima. Und der zweite ist oben in der Luft immer bis auf 10 Meter rangekommen. Und die konnten, die anderen, die zu feige waren, dort einzustehen, da sind noch von den 6 Leuten, es ist jedem angeboten worden, eine Flugreise mitzumachen. Ich habe die erste gemacht und die hat über eine halbe Stunde gedauert. Und die Frau von Sachsen-Anhalt, ich sage, los, die hat hochgestiegen. Ja, du, da waren so lange oben. Ja, da gab es ja nichts zu filmen. Die sind hoch und wieder runter. Und das hat mir auch, es war einmalig. Mhm. Und mich hat da einmal gefragt, hast du nicht Angst? Ich sage, meine Jugend kann doch nicht mehr verloren gehen, wenn ich über 80 bin. Das ist doch eine gewisse Frage.
Auch eine Theorie, ja, auch eine These.
Die habe ich auch genossen. Die habe ich auch genossen.
Auch kulinarisch. Hast du alles probiert? Ich kann mich dran erinnern, ja. Da gab es irgendwelche frittierten Insekten. Ja. Ernst hat probiert mit dem Ergebnis, schmeckt aber.
Ja, und da haben wir auch die Frau gefragt, was sie am Abend in Kambodscha war. Ein kleiner Markt hat einen Tisch, wir so ein Ungeziefer, Bouillon und so ein Kram. Und der Steven hat die gefragt, wo sie denn das Zeug herkriegt. Und hat sie gesagt, sie käme aus einem kleinen Ort und würden den Kindern dort diese Geckos, die machen die hochmarschierende lang und die sagen, sie wären nützlich. Naja, klar, sie haben Fliegen gefangen. Aber dann im gebackenen Zustand.
Waren sie nützlicher.
Die Frau hat gesagt, als die Kinder im Dorf, wenn sie was gefangen hätten, würde sie dir eine kleine Anerkennung geben und dann würde sie in Salzwasser kochen und dann in eine Schokoladensoße mit Geschmack versehen. Das hat sie ja gerne gegessen. Und man muss, ich habe einen Skorpion gegessen, aber einen Giftstachel hatten sie abgemacht vorher. Es schmeckt ganz neutral. Mhm. Aber ich habe es probiert. Ich habe auch Krokodil gegessen. In Kambodscha schmeckt wie zähes Rindfleisch. Aber ich kann mitreden, wenn schon sowas mal geboten wird, muss man die Möglichkeit nutzen.
Ernst, war das deine erste Reise, wo du allein unterwegs warst oder bist du sonst auch schon mal allein verreist? War das
ohne deine Frau?
Ohne Frau.
Nein, das hat es nicht gegeben. Aber da habe ich Kritik von einer eigenen Frau gekriegt, wo haben sie mich auch interviewt, wie ich die Reise überstanden habe. Und da habe ich gesagt, das war das erste Mal in 56 Jahren verheiratet, dass ich außer Kommando war. Da hat meine Frau gesagt, ob ich kein anderer Wort davon bin.
Und Koffer hast du selber gepackt vorher? Oder?
Nee, oh, das war so dick. Da hat die Frau mich nicht aufgeklärt, was da drin ist. Ich wusste wirklich nicht, was da drin ist. Die hat schon lange eingepackt und ausgepackt. Und wenn sie mich dran geschrieben hat, was wo zu benutzen ist.
Gab es da Verwirrung?
Das gab's, ja. Erzähl. Aber das hat meine Frau erst festgestellt, wo sie die Bilder von mir hat. Mit der Badehose bist du rumgelaufen. Und das einige Mal in Lima, in Kuba und in Kambodscha von 35 bis 40 Grad, so eine bunte Hose. Hm. Ich habe die gut empfunden, habe sie angehabt Und dann heißt, wer reitet auf einen Elefanten? Ich natürlich, wird nie wieder gebunden. Aber bitte keine aufreizende Kleidung auf dem Dunkel, damit sich der Elefant nicht aufregt. Den wollte ich ja nicht aufregen. Und ich, in den Schlafanzug, jetzt aber der nicht und so, hatte, so lange waren die Ärmel von, und die vom Hemd waren so lang, so aus wie Rüschen. Also so,
sah eigentlich ganz gut aus.
Das kann man doch sehen im Fernsehen. Ja, man sieht doch das beim Film von meinen Begriffen. Die Jacke habe ich nachts nie angehabt.
Aber auf dem Elefanten.
Auf dem Elefanten. Und wir hatten immer ein Fünf-Sterne-Hotel und immer Einzelzimmer. Und die vom ZDF haben gesagt, vor der Reise bei der Planung haben sie rund gefragt, sind sie auch mit einem Zwei-Bettzimmer zufrieden? Alle drei Kerls hätten gesagt, sie wären mit zwei Bettzimmern zufrieden. Und alle drei Frauen haben gesagt, sie möchten garantiert ein Bettzimmer. Mhm. Und dann haben die vom ZDF gesagt, um ein Zwei-Bettzimmer zu buchen, haben wir mehr zu buchen, dann buchen wir eben nur ein Bettzimmer. Mhm. Ich habe jede Möglichkeit des Ausruhens genutzt. Wir sind jeden Tag 6 bis 8 Stunden verkabelt gewesen. Mhm. Das heißt, hier das Mikrofon klein, ein Sender im Rücken und ein bisschen betatscht im Gesicht. Da war extra einer mit. Der hat nur bunt gemacht, hat aber nicht so viel. Ich bin kein Weibchen, muss mit roten Lippen rum.
Damit man es nicht so glänzt in der Kamera quasi.
Ja, das wäre notwendig, wenn's gesagt haben. Aber der war ein Spaßvogel.
Ja.
Er hat auch als freiwillige Zugabe, er war Physiotherapeut und hat dann noch, er macht eine Yoga-Übung mit, wo sie keine Kamera laufen hat. Und da haben nur zwei von den, es war allen angeboten.
Mhm.
Ich habe sie alles mitgenommen. Nach länger was erzählen. Das hat mir Spaß gemacht.
Und es ging tatsächlich einmal um die Erde drumherum, ja? Kuba, Lima, Kanada, Japan, Kambodscha.
Kambodscha
war es noch, ja. Japan und wieder nach Hause. Wahnsinn.
Und mit den.
Ich wäre, die Reise wären wir 51.000 Kilometer im Flugzeug geflogen. 51.000 Kilometer. Und ein, der war Rettungssanitäter, der hat, als wir in Toronto, in Kanada, bis Tokio geflogen sind, 13 Stunden Flug. Für morgen habe ich für euch ein Flugzeug bestellt mit Außenkabine, da könnt ihr euch mal frisch.
Und ihr wusstet am Vortag nicht, wo ihr am nächsten Tag sein werdet?
Nein, das war generell so. Am Abend vorher, also morgen früh geht's in der Richtung. Wir wussten nicht, ob wir nach Alaska fliegen. Das war eben ein Aha-Erlebnis.
Mhm.
Das hat mir auch Spaß gemacht.
Das kann ich mir vorstellen.
Und mit diesem sogenannten Jetlag, dass man dann eben mit der Zeitverschiebung klarkommt?
Hat mir nicht viel ausgemacht.
Okay.
Hat mir nicht viel. Alle paar Tage musste man die Uhr eine Stunde vor- oder zurückstellen. Mhm. Das habe ich keine Probleme gemacht. Und weil ich in der Hütte geschlafen habe, ich habe auch die Hälfte der Zeit geschlafen im Flugzeug. Das muss man der Ehrlichkeit sagen. Und nur wir 6 alten Leute sind immer in der Business-Klasse geflogen. Und der Steven geht hin, nicht die Kameraleute, nicht die Regisseure, nicht die Ärztin. Die mussten alle in Reihe und Glied sitzen. Und das fand ich sehr gut. Ob die 80-Jährigen, wo ich zugehöre, dann beim 12-Stunden-Flug noch so hätten können sitzen.
Ja. Ja, das in den engen Dingern, ja.
Ja.
Dann konntest du das mal richtig genießen.
Ich habe das genossen mit zu den Augen. Und zwar, wie fühlst du dich? Haben sie mich bammelt? Ich sage, wie zu Hause, kriege ich alles gesagt. Es ist im Hause so, da hat die Frau das Sorgen und ich mache es ja.
Genau.
Ich will es ja nicht anders schauen.
Willst du deine Ruhe im Haus?
Mach, was die Frau sagt. Ja, das hat man hier schon mal im Podcast.
Ja, wir sind jetzt 63 Jahre verheiratet. Was muss man noch machen?
Also, das muss man mal hinbekommen.
Bist du gut bei Gefahren?
Ja.
Ja, so ehrlich kann man das auch sehen. Also,
lieber Ernst, wir haben immer ein paar Fragen an unseren Gast. Und erste Frage wäre, welches Buch ist momentan dein Lieblingsbuch oder insgesamt vielleicht dein Lieblingsbuch?
Sparbuch.
Super. Nichts weiter.
Nichts
hinzuzufügen. Wenn du Musik hörst, Ernst, hörst du dann lieber klassische Musik oder lieber moderne Musik, Volksmusik eventuell?
Volksmusik am liebsten, weil wie es beim Kirmesburschen oder wie es beim Karneval die Musik geblasen ist, das ist die Musik unserer Wellenlänge Erde.
Mhm. Ja. Und hörst du lieber Moll oder lieber Dur?
So komplizierte Sachen habe ich noch nie gegessen.
Wie es kommt.
Wie es kommt.
Du hörst, wie es kommt. Ja.
Wie es kommt, weil ich keine Ahnung komme.
Ja, ernst. Jetzt haben wir so zum Schluss haben wir so eine kleine Tradition immer. Wir verschenken gern Schallplatten. Und da suchen wir immer aus meinem reichen Fundus hier eine Schallplatte. Hast du einen Schallplattenspieler zu Hause?
Ja.
Das ist gut. Heiko.
Wir haben hier eine wunderschöne Schallplatte von Amiga mit dem bezaubernden Titel Der fidele Bauer. Das ist so, das kann man sich fast nicht ausdenken, ja, dass sowas in dem Fundus ist. Und das passt natürlich.
Ja, das würde mich ja interessieren. Ja.
Da, das ist doch passend super für unseren lieben Ernst. Viel Spaß damit.
Das freut mich. Wir haben in Ruhe.
Ja, uns kannst du heute Abend mal aufs Grammophon legen.
Da ist schon Staub drauf, den muss man rausgehen, aber jetzt nicht, nicht alle Tage.
Nutzt man ja doch nicht täglich. Ja. Hast du für uns eine Lebensweisheit oder einen Lieblingswitz oder ein Gedicht? Also bei Witzen, denke ich, bist du ganz weit vorn.
Ja, das macht mir auch Spaß und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf die nächste Karnevalsaison, wo ich hoffe, dass ich gesundheitlich da mit mir, der Mund geht noch und das andere nicht mehr so schnell.
Ja. Aber ein Witz.
Brille tragen ist nicht mehr so in. Das Modernste ist jetzt Haftlinsen.
Mhm.
Und ein paar Frauen sind unter sich. Da hat die eine Frau gesagt, guck mal, die Brille kann anlaufen, die kann runterfallen. Und ich trage Haftlinsen und das ist viel einfacher, sieht gar keiner. Oh, hat dieser. Ja, probier doch mal, ich gebe dir meine. Genommen. Das war herrlich, wunderbare Sache. Wo kriegt man die Dinger? Hier beim Optiker, das ist ja kein Problem. Die hin zum Optiker und hat gesagt, ich habe das da gehört mit den Haftlinsen. Ja, welche sind sie, kurzsichtig oder weitsichtig? Ja, also ist auch durchsichtig. Und ja, kann ich denn da welche kriegen? Ja, ja. Ja, was brauchen sie denn? Hat sie gesagt, drei Stück. Da hat der Optiker drei Stück. Wo wollen sie denn die dritte hin? Ja, die hier an Unterleib. Da habe ich schon lange keinen mehr gesehen.
Ernst? Können wir sowas sein? Geht denn sowas? Herrlich. Heiko. Wir haben wieder eine Menge gelacht hier.
Auf jeden Fall. Und der 11.11. ist ja schon hinter uns. Also ja, wir sind ja quasi in der Jeckenphase. Oder passt der Witz auf jeden Fall rein? Lieber Ernst, viele, viele Menschen kennen meinen Opa noch, den Opa Hans. Und ich erinnere mich an einen Abend bei der Wirtschaftsgala vom Wirtschaftsforum. Da hatte ich das wirklich die große Ehre, neben dir sitzen zu können. Und wir haben einen Abend zusammen verbracht. Einer der schönsten Abende beim Wirtschaftsforum, weil du mich so toll unterhalten hast oder den ganzen Tisch unterhalten hast. Und da habe ich sehr viele Parallelen festgestellt, dass du sehr viel gemein hast mit meinem verstorbenen Opa, der auch super erzählen konnte, der auch Menschen unterhalten konnte. Und das ging mir heute auch wieder so. Es war ein sehr schöner Nachmittag mit dir.
Dann ehrt mich das ganz besonders. Ich habe mich auch außerordentlich gefreut, wo du mich so in der Kirche machst. Da habe ich schon immer was Geschäfte gemacht.
Jo.
In der Kirche hast du mich gefragt, ob ich beim Podcast, ich sage, was ist denn das? Weil ich da wirklich keine Ahnung habe. Und danach, und das ehrt mich, dass ich heute hier rein kann.
Ja, wir wünschen dir alles Liebe und Gute, lieber Ernst. Und bleib weiterhin so fit. Und halt die Ohren steif und wir freuen uns, wenn wir dich irgendwann mal wiedersehen und wieder einen schönen Schwatz also, zusammen machen.
Wir haben mal eine Busreise gemacht und bei der Verabschiedung, das war in Bayern, da hat die Wirtin gesagt, ich möchte mich verabschieden, wünsche euch alles Gute. Ihr Mädchen haltet die Ohren steif und ihr Jungs alles andere.
Ja, wir haben noch einen kleinen Aufruf und wir spielen auch schon unseren Abschiedstitel ein, unser Outro. Wer vielleicht Lust hat, uns zu folgen auf Instagram oder auf Facebook, der kann sich da mal durchklicken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis bald.
Ade. Dankeschön. In die große, weite Welt.
Dankeschön. Muss hier ein bisschen weitergehen. Ist auch mein Wunsch, wenn ich mal sterbe, dass die letzte Strophe des Eichseitenliedes am Friedhof gespielt wird. Und zwar möchte ich mit Blasmusik sterben. Man muss auch das vorbereiten. Ja?
Ganz genau.
Ja.